Herzlich willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Schön, dass du heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge erwartet dich erneut ein Interview und zwar habe ich diesmal Sonja Wittig zu Gast. Sonja ist Mitinhaberin im Institut für Persönlichkeit hier in Köln und ich habe sie im Rahmen eines Seminars bei Gedankentanken kennengelernt, bei dem es um das Thema Menschenkenntnis und Persönlichkeit ging und im Rahmen dessen ich zum Reese Motivation Profile Master zertifiziert wurde. Bei dem Reese Motivation Profile geht es um die Lebensmotive eines Menschen, das heißt, was motiviert eine Person von innen heraus und was braucht man, um langfristig zufrieden und glücklich sein zu können. Sonja hat mich damals nicht nur mit ihrem wirklich sehr, sehr, sehr großen Fachwissen zu dem Thema beeindruckt, sondern auch damit, wie konsequent sie ihre eigenen Motive in ihrem Leben, also in der Praxis, auslebt. Ich glaube, den Spruch, das geht nicht, gibt es für sie nicht und das wird sie uns auch sehr eindrücklich in dem Interview schildern. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, starten wir jetzt einfach. Also viel Spaß mit dem Interview und beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen im Generation Y Podcast, liebe Sonja.
Hallo.
Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen, denn du hast ja für dich auch ein ganz spannendes Lebenskonzept entworfen und wo wir sicherlich nachher nochmal drüber sprechen. Mhm. Für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit dir zu sprechen. Sonja Wittig, ich bin 36 Jahre alt mittlerweile, bin Mitinhaberin vom Institut für Persönlichkeit. Wir beschäftigen uns sehr stark mit diagnostikbasierter Personal- und Persönlichkeitsentwicklung. Also so ein Stück weit dieses Thema, wie kann ich es mir passend machen im Leben? Für mich alleine, aber natürlich auch auf beruflicher Ebene mit meinem Team, mit meinem Chef, mit meiner Organisation, sodass das Thema einerseits natürlich beruflich was ist, was mich sehr stark beschäftigt und sich natürlich dann auch so in mein eigenes Leben reinzieht und durchzieht.
Mhm. Ja. Ja, danke schön. Du lebst ja das Leben, von dem viele träumen. Vielleicht magst du da mal drauf eingehen. Ich habe dich im Rahmen eines Seminars kennengelernt und da hast du ja erzählt, dass du viel am Reisen bist, auch mit deiner Familie und ja.
Ja, ob das das Leben ist, wovon jeder träumt, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eins, was sich mitunter ein bisschen von dem von anderen unterscheidet. Ich bin verheiratet seit 2010, also so seit 8-9 Jahren, versuchen mein Mann und ich eigentlich jedes Jahr eine längere Reise zu unternehmen von 2 bis 3 Monaten. So ein Stück weit dieses Modell, 9 Monate Vollgas geben und dann 9 Monate auf die ganz ruhige Tour und ganz ruhige Kugel sich zurückziehen. Das hat fast jedes Jahr eigentlich jetzt geklappt seitdem. Und ja, 2 Töchter gibt es noch dazu, die sind jetzt gerade 3 und 5, die kommen dann auch mit auf die Trips. Mhm. Und das dritte Kind wird jetzt in wenigen Tagen zur Welt kommen, also auch da sind wir sozusagen im ständigen Aufbau- und Veränderungsprozess.
Ja, aber das gerade mit Kindern zu machen, ist ja auch schon nochmal außergewöhnlich dazu, ne? Weil viele dann denken, okay, wenn ich jetzt Kinder habe, dann kann ich erstmal gar nicht mehr reisen, dann geht das nicht mehr. Und ja,
da hat sich einfach für uns nur das Reisen ein bisschen geändert. Also wir waren früher so die klassischen Backpack-Touristen, die dann irgendwie durch Asien gezogen sind. Oder wir haben einmal 3 Monate die Tour von Mexiko runter nach Panama durch Zentralamerika gemacht mit dem Rucksack. Das ist was, das brauche ich mit einem Kleinkind jetzt in der Form nicht. Aber wir haben jetzt dann 2-mal jeweils für 3 Monate eine Wohnwagentour durch Amerika gemacht. Wir sind einmal von New York nach San Francisco, als unsere Tochter 5 Monate alt war und dann quasi über die andere Route, also die Nordroute von San Francisco nach New York zurück, 2 Jahre später, als dann die 2. Tochter auch noch dazu gekommen ist. Mhm. Und das ist dann einfach eine andere Form des Unterwegsseins. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch so richtig als Urlaub bezeichnen würde. Es ist dann ein bisschen so mit den Kindern einfach woanders sein.
Ja.
Aber das ist ja auch immer schon schön und ein Raus aus dem Alltag und nochmal die Möglichkeit auch mit ein bisschen Abstand auf den Alltag zu gucken und für sich rauszufinden, ist der eigentlich auch so, wie ich den haben will oder an welchen Stellschrauben kann ich da noch ein bisschen drehen.
Ja. Und arbeitest du dann auch von unterwegs oder ist es dann tatsächlich Urlaub?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Mein Mann arbeitet angestellt, für den ist das im Regelfall tatsächlich dann auch raus und weg.
Ja.
Dadurch, dass ich ja selbstständig bzw. hier in der Inhaberrolle bin, ist es gut möglich, dass ich dann auch mal meine E-Mails checke, dass ich bei irgendwas Dringendem dann mal mache und mich hinsetze. Das fühlt sich dann aber auch nicht so richtig nach Arbeit an. Also da bin ich dann schon so jemand, ich habe ja auf meinem Rechner alles dabei, was ich brauche. WLAN gibt es auch überall. Und das sind durchaus schöne Momente. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich einmal, ging es um irgendeinen Newsletter, der, glaube ich, dann irgendwie dringend nochmal überarbeitet, fertig werden musste. Und dann habe ich im Death Valley National Park da gesessen und bin dann morgens früh aufgestanden und saß dann vor dem Camper, erst mit einer dicken Decke, als es noch so richtig kalt war. Und dann ging die Sonne auf und ich habe halt in einer super schönen Landschaft gesessen und dabei beruflich was gemacht, was mir dann auch in dem Moment Spaß gemacht hat. Mhm. Und das ist dann auch, ja, zwar Arbeit, aber eher ja was ich dann eben an einem anderen Ort tue als normalerweise. Also für mich ist Arbeit einfach ein Teil von meinem Leben. Da gibt es jetzt nicht die klare Grenze, sondern das verschwimmt an vielen Stellen, sowieso bei mir. Und das darf es auch.
Was ich jetzt daran nochmal sehr spannend finde, weil man könnte jetzt denken, ja, die Sonja ist jetzt auch selbstständig oder Inhaberin und dann geht das ja auch. Aber dein Mann, hast du gerade gesagt, ist angestellt und dass es da auch geht. Also was ist da
Der Trick.
Wie bekommt man das beim Arbeitgeber durchgepackt?
Also ich glaube, zum einen macht er, also er ist Unternehmensberater und macht Projektgeschäft. Das ist dadurch natürlich ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt ganz klassisch in irgendeinem Team mitarbeitet, wo es dann auch nochmal eine Vertretung braucht, sondern für ihn ist es halt so, wenn das eine Projekt beendet ist, dann kann das halt auch ein bisschen dauern, bis das nächste Projekt irgendwann anfängt. Das macht es natürlich ein Stück weit leichter. Rein organisatorisch muss man halt ein bisschen kreativ sein. Also wir haben halt alles Mögliche genutzt an Zeiten zwischen den Jobs, also wenn es mal einen Jobwechsel gab. Wir haben natürlich die Elternzeiten genutzt der Kinder für die unterschiedlichen Trips. Wir haben unbezahlte Urlaubsmodelle dafür genutzt. Also so ein bisschen aus den Vollen geschöpft. Und ich glaube, der Haupttrick ist eigentlich, es auch wirklich machen zu wollen und ein Stück weit mutig zu sein und auch dem Arbeitgeber zu vermitteln, so, ich will das jetzt auch.
Ja.
Und das heißt nicht, dass ich ein schlechter Arbeitnehmer bin, sondern ich bin halt jetzt noch mal etwas länger nicht da und danach bin ich aber mit neuer Energie und Kraft zurück. Und wenn du mich langfristig halten möchtest, dann ist das auch ein Modell, was dir eher meine Loyalität sichert. Also es führt eher dazu, dass ich mich dir verbunden fühle und jetzt nicht ein Arbeitnehmer bin, der kommt, geht, wie er so möchte. Sondern und das hat eigentlich für ihn auch immer ganz gut funktioniert, wobei er das auch mit dem nötigen Selbstvertrauen dann auch.
Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ne, dass man selber mit so einem Standing dann auch.
Genau, also wenn man da hingeht und sagt, ich wollte mal fragen, ob es vielleicht eventuell möglich ist, wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Dann ist halt klar, dass es da eine andere Reaktion gibt, als wenn man da sich hinstellt und einfach sagt, so, und das ist jetzt das, was ich gerne möchte. Und ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht und so kann das auch für dich, lieber Arbeitgeber, gut funktionieren. Lass uns doch da mal in den Dialog gehen.
Mhm. Was wäre denn gewesen, wenn es nicht gegangen wäre? Oder wenn es jetzt auch bei dir bei der Arbeit so wäre, dass es einfach nicht funktionieren würde?
Spannende Frage, weil ich glaube, also ein Stück weit hätten wir dann halt unsere Konsequenzen gezogen, weil das einfach, ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein Lebensmodell, für das wir uns da entschieden haben, was für uns auch einfach eine große, große Wichtigkeit hatte. Wir beide viel unterwegs sind, auch viel Reisetätigkeit haben und diese Zeit auch für uns als Paar immer als sehr wertvoll empfinden oder jetzt mit den Kindern halt auch als Familie raus von all dem, was man so machen muss und ich bin dann 3 Tage hier und 2 Tage da. Also ich glaube, in letzter Konsequenz hätte das vermutlich bedeutet, dass wir nochmal sehr genau geguckt hätten, welchen Raum eigentlich die Berufstätigkeit in unserem Leben einnimmt und ob das, was wir dort gerade tun und wie wir es tun, tatsächlich das ist, was wir tun wollen.
Mhm.
Und da kann es sein, dass man sagt, nee, für den Moment ist das in Ordnung. Also jetzt letztes Jahr beispielsweise haben wir keine große Reise gemacht. Das war aber eine sehr bewusste Entscheidung, das zu tun, weil wir einfach auch andere Prioritäten hatten mit einer Immobilie und so weiter. Ja, aber letztlich bin ich ja nicht, ich bin ja kein Sklave meines Arbeitgebers, sondern wenn der sagt, nee, geht nicht, dann habe ich ja immer noch das volle Register, aus dem ich dann schöpfen kann, für mich dann auch zu hinterfragen, ist das für mich dann okay so oder gehe ich in letzter Konsequenz den Weg und sage, dann passt halt eben dieser Arbeitgeber nicht zu mir.
Mhm. Ja. Du beschäftigst dich ja jetzt viel mit dem Thema Persönlichkeit. Denkst du, man braucht eine bestimmte Persönlichkeit, um so ein Leben zu führen und auch durchzusetzen? Oder kann das eigentlich grundsätzlich erstmal jeder?
Also grundsätzlich kann es jeder. Da bin ich total von überzeugt. Ich glaube, dass es für jeden aber unterschiedliche Dinge gibt, die Freude machen. Also ich glaube, dieses Modell mit dem Rucksack durch Asien zu reisen, das braucht jetzt einfach nicht unbedingt jeder. Aber dass jeder eigentlich so seine kleinen heimlichen Träume, Wünsche, Ziele hat, die er oder sie je nach Persönlichkeit verfolgt. Und aus meiner Sicht hilft es natürlich, ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben und auch zu sagen, so, mich gibt's halt nur in Verbindung mit diesen Zielen, Wünschen und Perspektiven, die ich verfolge. Und ich glaube, was ein Stück helfen kann, ist so eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Also so ein bisschen dieses, ich mache mir halt die Welt auch, wie sie mir gefällt. Ja. Und wenn jemand damit nicht einverstanden ist, dann ist das so.
Ja. Ja. Gab es denn auch bei euch, wie waren die Reaktionen von eurem Umfeld?
Also zum größten Teil sind die sehr positiv, auch wenn das manchmal, also unsere Eltern zum Beispiel können damit gar nichts anfangen.
Ja.
Also ich bin ein klassisches Kind aus einer sehr bodenständigen Familie. Bei uns, wir sind früher an die Nordsee gefahren und nach Österreich, das war so der Reisehorizont. Meine Mutter hat immer noch nicht verstanden, warum man das jetzt in Indien irgendwie machen muss. Also Urlaub geht ja auch schön am Wörthersee. Damit hat sie sich aber mittlerweile ganz gut arrangiert. Ich glaube, das ist auch jetzt mit jedem Mal mehr, dass wir das machen einfach, okay, die ziehen halt wieder los und dann kommen sie irgendwann wieder und alles ist gut. Gerade in unserer Familie, als wir das dann angefangen haben, mit den Kindern zu machen, gab es natürlich noch mal ein paar mehr Sorgen, so, je, was macht ihr denn da, wenn irgendwie was ist?
Mhm.
Aber wir waren in Nordamerika, also wir können beide gut Englisch, ein Krankenhaus gibt es auch überall. Es gibt überall irgendwo auch Flughäfen, wo man zur Not schnell hinkommt. Also da haben wir natürlich ein bisschen geguckt, dass wir da nicht im tiefsten Dschungel irgendwie unterwegs waren. So, das ist also so auf Seiten von der Familie ist es eher so ein verwundertes, wir gucken mal, was die da wieder Verrücktes machen, aber wir wissen, das kriegen die hin. Also so ein Grundvertrauen mittlerweile. Und so aus dem Freundeskreis ist es an vielen Stellen auch was viele Freunde von uns machen. Also da passen wir irgendwie ganz gut zu unserem Umfeld. Die ziehen halt selber regelmäßig immer mal wieder los, sodass das gar nicht so das Besondere ist.
Ja.
Ich merke aber natürlich in der Auseinandersetzung mit Kunden, mit Kontakten im beruflichen Umfeld, dass es dann doch nicht das klassische Lebensmodell ist. Und habe da aber auch eher den Eindruck, dass viele das eigentlich auch gerne wollen würden. Also mehr sich diese innere Erlaubnis wünschen, es einfach zu tun, dass es diese Wünsche gibt, aber es ganz viele Hemmungen gibt, Sorgen gibt, Ängste gibt, Befürchtungen gibt, das nicht zu tun.
Mhm. Ja, was ja dann schade ist, ne?
Also was schade ist.
Gerade was ich finde, das zeigt einfach, wer bei dir ist, ist alles möglich, wenn man selbst dafür einsteht.
Und das ist natürlich immer wieder organisatorisch auch ein Aufwand und ein Kraftakt. Also das klingt jetzt so ein bisschen so leicht, aber es ist natürlich auch ein bisschen damit verbunden, dass man sich auf den Po setzt und auch überlegt, wie kriege ich das jetzt am besten hin und dass man viele Gespräche führt und dass man versucht, das Umfeld damit im Boot zu halten. Aber dann kann das eigentlich sehr gut funktionieren.
Ja.
Ja.
Cool. Wie gehen denn deine Kinder damit um? Freuen die sich immer oder?
Ja, also sie sind natürlich am Anfang so klein gewesen, dass sie nicht wirklich eine Wahl haben.
Ja.
So ein fünfjähriges Kind, fünf Monate altes Kind oder eine Zweijährige, die hat da noch nicht wirklich Mitspracherecht. Die fanden das aber immer, also die haben das immer super mitgemacht, weil es natürlich auch spannend ist. Da gibt es viel zu gucken, es ist irgendwie bunt, es ist aufregend, es passiert was. Ja. Mama und Papa sind die ganze Zeit da, was in unserem Alltag nicht immer unbedingt der Fall ist, weil meistens dann einer von uns beruflich eingespannt ist. ich bin gespannt, wie das jetzt im Sommer wird. Da werden wir mit dem Wohnwagen nochmal für ein paar Wochen durch Europa reisen. Und da haben wir dann eine 5-Jährige und eine 3-Jährige und eine 4 Monate alte dabei. Und da haben die natürlich jetzt mittlerweile ein Alter, wo sie auch nochmal ganz, wo man ganz anders mit ihnen drüber reden kann. Und ich merke aber, dass ich mich da total drüber freue, weil das für mich auch bedeutet, den Kindern ein Stück weit die Welt zu zeigen und sie zu öffnen für unterschiedliche Kulturen, Sprachen, Nahrungsmittel, ja. Klimazonen, Landschaften. Und für mich das ganz viel, also ich verstehe mich halt ein Stück weit als jemand, der halt auf diesem Planeten lebt und nicht unbedingt nur in meiner kleinen Kölner Ecke hier. Und finde es eigentlich sehr schön, den Kindern das vermitteln zu können, dass es halt noch so viel mehr gibt als das kleine Kölner Ehrenfeld-Eckchen, in dem sich so unser Alltag abspielt.
Ja, und dass viele Kinder nur aus Büchern oder aus der Schule kennen, lernen dann deine Kinder oder eure Kinder dann live vor Ort kennen, vieles.
Genau, das finde ich schön, ihnen das ein Stück weit mitzugeben und ihnen an vielen Stellen auch, also das so ein bisschen zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Mhm. Also es sind beides, wir machen auch immer mal wieder Wochenendtrips irgendwo hin, die sind beide recht gut im Reisen. Die kennen lange Autofahrten, die wissen im Regelfall, wenn wir im Auto sitzen, fahren wir irgendwo hin, wo es spannend ist. Natürlich ist da mal ein Möbelhaus dabei, aber grundsätzlich ist das irgendwie schon okay. Und die sind sehr unkompliziert mit dem Schlafen, ob das jetzt mal im Wohnwagen oder mal im Hotel oder in irgendeiner Ferienwohnung oder bei Freunden von uns ist, das machen die eigentlich alles gut mit. Und ich glaube aber auch, dass das ein Stück weit ist, weil die halt damit groß geworden sind. Das ist für sie halt irgendwie ein Teil vom Leben.
Ja.
Und was ich so ein bisschen im Freundeskreis mitbekomme, dass es vor allen Dingen dann schwierig ist, wenn man das Kind in so eine behütete Zuhauseblase packt 5 Jahre lang und dann auf einmal meint, jetzt könnte man ja irgendwie nach Thailand fliegen. Und dass das Kind dann oft damit ein Stück weit überfordert ist, weil es dann zu viel auf einmal ist, was neu und fremd ist. Und das ist bei uns weniger der Fall.
Ja. Lass uns mal zurückspulen, als du selber noch klein warst. Was war dein Berufswunsch früher?
Ich wollte immer irgendwas mit Menschen und mit Lernen machen. Und das hat sich so mitentwickelt. Ich bin dem treu geblieben. Also im Kindergarten wollte ich Kindergärtnerin werden. In der Grundschule wollte ich Grundschullehrerin werden. Am Gymnasium wollte ich Gymnasiallehrerin werden. In der so 9., 10. Klasse habe ich festgestellt, diese Arbeit mit Jugendlichen, das brauche ich, glaube ich, nicht. Und habe dann gedacht, dann gehe ich halt ins Bibliothekswesen. Hab dann da ein Praktikum gemacht, hab dann festgestellt, das ist irgendwie aber, das passt irgendwie nicht so richtig. Und bin dann an der Uni gelandet, hatte auch da die Idee, dass ich natürlich dann irgendwie im Uni-Kontext bleibe, irgendwie promoviere, Professorin werde, irgendwie sowas. Ja. Hab dann die deutsche Hochschullandschaft kennengelernt und festgestellt, das ist es irgendwie auch nicht. Und finde das ganz spannend, dass mein Papa eigentlich schon seit vielen Jahren vermutet hat, dass ich irgendwann mal in der Erwachsenenbildung lande. Ich konnte nur ganz lange nichts damit anfangen, sondern habe das so ein bisschen in die VHS-Töpferkurs-Ecke irgendwie so für mich verortet. Und habe dann irgendwann festgestellt, mein Papa hatte schon recht, dass das ist, was passt. Und ich merke, dass ich da eigentlich immer mit Menschen arbeiten wollte, dass es immer um das Thema Bildung, Weiterbildung, Reflexion, Lernen geht und dass ich da aber wachse mit der Zielgruppe. Also die wurde immer älter und so werde ich immer älter und ich glaube, das wird einfach so weitergehen.
Wie war das damals, als du hast gerade gesagt, als du studiert hast und dann hast du festgestellt, das ist es doch nicht. Wie bist du in der Situation damit umgegangen? Was hat dir geholfen, so doch deinen Weg zu finden?
Also ich bin tendenziell kein Freund von einer Opferhaltung. Ich habe so den Urglauben, dass es nichts bringt, wenn man sich dann hinsetzt und sich beschwert und jammert, sondern dass es dann eher darauf ankommt zu gucken, okay, was kann ich denn alternativ machen? Im Studium habe ich so einen Magisterstudiengang gemacht in Aachen, wo man ein Hauptfach und 2 Nebenfächer hatte, die man sich aus so einem bunten Angebot von 20 Fächern so zusammensuchen konnte, was dazu führte, dass man irgendwie nie richtig Leute kennengelernt hat, weil die man in der Vorlesung am Montag gesehen hat und nett fand, Das war aber nur diese Vorlesung und dann hatten die zwei andere Nebenfächer und das, also so etwas wie einen Freundeskreis aufbauen, fand ich da schon schwierig. Und habe dann für mich entschieden, da muss es ja irgendwie was geben, was so eine festere Gruppe ist, wo ich hingehen kann. Und habe dann erst überlegt, was tatsächlich im Hochschulbereich zu machen. Ich habe mir den AStA angeschaut, ich habe mir die verschiedenen Fachschaften angeschaut, aber da überall ein bisschen mit gefremdelt. Das war irgendwie nicht so meins. Und bin dann bei einer Studentenorganisation gelandet, ISEC oder IESEC, größte internationale Studentenorganisation, die sich auch wieder ganz viel mit dem Thema Lernen und Austausch und Kulturen beschäftigt. Und über die habe ich an vielen Stellen erstmal dieses Thema Personal- und Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt und das auch dann während des Studiums schon sehr stark weiterverfolgt. Und das war aber eigentlich meine Initiative, zu dieser Organisation zu gehen und dann alle Möglichkeiten zu nutzen, die diese Organisation mir geboten hat. Und das war viel kraftvoller als das, was ich im Studium selber geboten bekommen habe. Mhm. Das war, also mein Studium war nett, aber das, was ich eigentlich kann und wodurch ich rausgefunden habe, was ich machen will und wo ich auch so ein bisschen diese Haltung von Eigenverantwortung und auch Gestaltungskraft gelernt habe, das war tatsächlich dann eher das Umfeld dort in der Organisation und die Menschen, die ich darüber kennengelernt habe, die Impulse, die ich gekriegt habe.
Ja. Woran hast du dann gemerkt, dass es jetzt das Richtige ist, was du tust? Also so, dass du deinen Weg gefunden hast.
Also sehr prägnant fand ich das erste Seminar, an dem ich teilgenommen habe. Nicht das Uni-Seminar, die fand ich immer ziemlich gruselig, didaktisch und inhaltlich und überhaupt, sondern ISEC hat so ein relativ starkes Schulungssystem, wo es Workshops gibt zu ganz unterschiedlichen Themen. Das Thema Lernen ist ganz, ganz stark verankert in der Organisation. Und als ich das erste Mal mit, ich glaube, ich war so 19, 20, festgestellt habe, wie so ein Seminar funktioniert mit Moderationskarten und Markern und Flipchart und Stellwänden, da habe ich gedacht, nee, das will ich auch. Das war irgendwie so ein ganz starkes Gefühl von, da bin ich irgendwie zu Hause, das ist das, was ich machen will. Ich hatte nicht wirklich eine Idee, wie ich da hinkomme und wie man das macht zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann aber einfach das weiterverfolgt und auch mein Studium ein Stück weit in diese Richtung ausgerichtet. Also immer, wenn ich eine Seminararbeit schreiben musste, habe ich geguckt, dass ich die irgendwie an das Thema Personal, Persönlichkeitsentwicklung andocken kann. Mein Studium war grundsätzlich Kommunikationswissenschaften, sehr linguistisch aufgebaut. Und ich habe dann meine Hauptseminararbeiten aber über interkulturelle Kommunikation am Arbeitsplatz, interdisziplinäre Kommunikation am Arbeitsplatz beispielsweise geschrieben. Bewerbungsgespräche zwischen Ost- und Westdeutschen, ob das ein Fall interkultureller Kommunikation ist. Also ich hab mich einfach auf den Po gesetzt und in der Bibliothek vergraben, bis ich was gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mit dem Thema zum einen die Anforderungen der Uni mit meinen persönlichen Interessen irgendwie zusammenbringen und habe dann die Professoren davon überzeugt, dass das ein Thema ist, was ich stemmen kann und habe da im Regelfall eine sehr positive Rückmeldung auch für die Initiative bekommen. Ich hätte es mir an vielen Stellen einfacher machen können. Ja. Ich glaube aber, dass sich die Extrameile sehr auszahlt an ganz vielen Stellen. Und deswegen gehe ich sie oft und gerne, weil ich weiß, dass ich davon einfach sehr viel mehr profitiere. Also dass ich Aufwand nutzen darf, in einem sehr guten Verhältnis stehen.
Ja. Was war dein größtes Learning auf deinem Weg?
Boah. Eine also, große Frage.
Also, ja.
Ich glaube, an vielen Stellen ist es was sich so ein Stück weit durchzieht, dass ich diejenige bin, die die Grenzen setzt. Mhm. Und dass das meine Einstellung, meine Glaubenssätze sind, die so ein Stück weit bestimmen, was ich glaube, was ich darf und was ich nicht darf. Und dass es sich sehr lohnt, die mal genauer anzugucken und zu hinterfragen, wenn ich in meinem Leben an einen Moment komme, wo ich merke, oh, ich bin jetzt aber unzufrieden und ich stehe jetzt morgens gerade mal nicht so gerne auf und das auf den Po setzen fällt mir schwerer als sonst.
Ja.
Ich glaube, das ist sowas, wo ich an vielen Stellen immer mal wieder gemerkt habe, ja, ich bin das Limit. Mhm. Und gelernt habe, auch damit zu arbeiten, wobei es nicht den einen Auslöser gibt.
Ja.
Und vielleicht noch eine andere Geschichte. Ich halte sehr viel von diesem Komfortzonenmodell, wo man so ein Stück weit sagt, dass es sich Menschen ja sehr gerne in dem Bereich bewegen, in dem es kuschelig ist, in dem sie sich auskennen, in dem es irgendwie bequem, behaglich, gemütlich ist, wo man aber nicht unbedingt weiterkommt.
Ja.
Und dass eigentlich erst dieses bewusste Raustreten aus der Komfortzone das ist, was Erkenntnis, Entwicklung, Neues möglich macht.
Mhm.
Und ich immer mal wieder mich ein Stück weit bewusst aus dieser Komfortzone rausgeschubst habe, manchmal auch sehr naiv und aber immer ganz gut gefahren bin damit.
Ja.
Also Beispiel, mir war halt klar, ich möchte irgendwann im Studium, im Rahmen des Studiums ins Ausland, ich möchte so ein bisschen die Welt kennenlernen. Die war halt bislang so ein bisschen auf Nordsee und Österreich beschränkt, weil wir nie groß Fernreisen oder sowas gemacht haben bei mir in der Familie. Und ich auch gemerkt habe, nach England gehen, das ist irgendwie zu wenig.
Mhm.
Und dann bin ich ein halbes Jahr nach Indien gegangen. So,
wow.
Von jetzt auf gleich. Ich wusste nicht wirklich irgendwas über das Land. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich wusste, dass das wahrscheinlich irgendwie kulturell sehr intensiv wird. Also das war schon klar. Aber ich habe das ein Stück weit gemacht, weil ich gedacht habe, na gut, wenn ich tatsächlich dieses Thema Horizont erweitern ernst nehme, dann funktioniert das nicht, wenn ich irgendwie ein paar hundert Kilometer nach Frankreich fahre, sondern dann brauche ich eher den Kontrast.
Ja,
und den habe ich bewusst gesucht. Und das habe ich an ein paar Stellen bislang gemacht, wo ich mich bewusst auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen habe.
Mhm.
Und zum Glück gelernt habe, dass das immer sehr gut war für mich.
Ja.
Sodass es dann mit jedem Mal auch ein Stück einfacher wurde, das zu tun.
Also wäre das so auch dein Tipp an die Hörer, die jetzt gerade feststellen, ich bin genau in so einer Situation, ich bin unzufrieden, ich merke, ich lasse mich durch meine Komfortzone eingrenzen, ich merke, ich habe Glaubenssätze, dass man dann sagt, okay, ich suche mir jetzt einfach bewusst Dinge raus, die außerhalb meiner Komfortzone sehen und bringe mich da bewusst an eine Grenze.
Also das kann eine Möglichkeit sein. Das ist natürlich so ein bisschen die große Möglichkeit.
Ja.
so ein kleiner Schritt damit anzufangen, sind eigentlich so bewusste Musterunterbrechungen. Das ist auch was ich in meinem Alltag ganz stark mache, wenn ich merke, da schwingt sich irgendwas ein, womit ich unzufrieden bin. Und das ist so ein immer gleicher Ablauf. Also Morgenroutine mit kleinen Kindern beispielsweise ist einfach was, das... ja. Das hat so seine eigenen Herausforderungen. Wo ich dann aber auch schaue, okay, welches Muster hat sich denn jetzt hier eigentlich eingeschlichen und was könnte ich anders machen, damit es erstmal neu wird? Was kann ich ausprobieren? Was kann ich verändern?
Ja.
Und das können manchmal ganz, ganz kleine Dinge sein. Und jetzt aktuell ist das, dass ich zum Beispiel versuche, jetzt morgens einfach mal die Reihenfolge anders zu machen. Jetzt dürfen die Kinder sich halt im Schlafanzug an den Frühstückstisch setzen, wo ich früher gesagt habe, nee, erst anziehen und dann essen.
Ja.
Und das ist eine total kleine Sache. Die macht aber gerade morgens einen Unterschied, einen positiven Unterschied, weil sie sich besser gelaunt an den Tisch setzen, ich weniger Motzerei und Meckerei habe, bis wir da mal sitzen. Und das ist für uns alle gut.
Ja.
Und das ist so ein Trick, mit dem ich an vielen Stellen in meinem Leben arbeite, dass ich immer, wenn ich merke, da schleicht sich was ein, womit ich nicht zufrieden bin, dass ich schaue, was kann ich anders machen? Wie kann ich dieses Muster, was zu Unzufriedenheit führt, durchbrechen? Und das sind manchmal ganz, ganz kleine Dinge, die dann aber schon einen Effekt haben, weil sie mich halt in was Neues bringen.
Ja, ja, total interessant. Also ich glaube, da können auch viele was mitnehmen, wirklich, also auch was Praktisches mitnehmen für ihren Alltag. Hast du zum Schluss noch eine Buchempfehlung?
Eine Buchempfehlung? Ich bin nicht so ein klassischer Freund davon, sich sozusagen das Leben von anderen... In vielen Büchern geht es darum, dass man sich durchliest, was jemand anderes Tolles gemacht hat.
Mhm.
Und das kann sehr inspirierend sein. Ich finde es an vielen Stellen toller, selber was Tolles zu machen, als mir das von anderen durchzulesen. Und deswegen habe ich jetzt nicht den einen Buchtipp tatsächlich. So wer sich mit dem Thema Selbstreflexion beschäftigen möchte, da kann ich einfach das Reese Motivation Profile empfehlen, weil es was ist, was ich beruflich ganz stark mache, wo ich enorm von profitiert habe. Also diese Auseinandersetzung damit, was sind eigentlich die Dinge, die mich im Innersten ausmachen, die mich motivieren. Das ist bei mir ganz stark das Thema Unabhängigkeit. Und als mir klar wurde, wie wichtig mir das eigentlich ist, ist mir so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil ich gemerkt habe, das zieht sich wie eine rote Linie durch mein Leben durch und dass es wenig Sinn macht, in eine andere Richtung zu arbeiten, ja, sondern dass es eher Sinn macht, mir dessen bewusst zu werden und das aktiv dann auch für mich zu gestalten und zu schauen, dass ich halt meine Freiheit, meine Autarkie im Leben bewahre, behalte, deswegen auch ein angestelltes Arbeitsverhältnis für mich was ist, was einfach von der Persönlichkeit her schwerer funktioniert. Das habe ich einmal probiert, aber schon da habe ich dann im Arbeitsvertrag gelesen, der Arbeitnehmer stellt seine Arbeitskraft ausschließlich in den Dienst der Gesellschaft. Ich weiß noch, wie ich das durchgelesen habe und gemerkt habe, nein. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich kann mir gut vorstellen, anzufangen bei euch. Ich finde es spannend, ich glaube, dass wir gut zusammenpassen. Aber mit der Bedingung kann ich nichts anfangen. Das schränkt mich ein. Und ich fange gerne an, wenn ihr mir gestattet, dass ich über meine Tätigkeit bei euch hinaus am Wochenende Trainings, Coachings, Seminare oder was auch immer geben kann. Und das auch für euch okay ist. Und ich verspreche euch, dass ich dadurch meine Tätigkeit bei euch nicht einschränken werde.
Ja.
Und das war völlig okay. Ich habe das dann viel weniger gemacht, als ich es hätte machen können. Aber dass ich es hätte tun können, also diese Option zu haben, das war das Entscheidende. Und solche Dinge habe ich stark über die Auseinandersetzung mit dem Reese Motivation Profile gelernt. Und da gibt es ganz wunderbare Bücher von Stephen Reese, der das selber entwickelt hat. Aber eben auch von Markus Brandt, Frauke Ihn hier aus dem Institut für Persönlichkeitskontext. Oder eben auch Ben Schulz, Daniele Giandella, Brunello Giandella, Max Koch, Irene Grütlinger, die Lizenz dafür hier in Deutschland besitzen.
Ja, ich verlinke die Bücher auf jeden Fall in den Shownotes. Ich habe die auch gelesen und kann die auch wirklich nur uneingeschränkt weiterempfehlen, weil es auch einfach so das Bewusstsein nochmal schärft für die eigene Person, ne, und was man wirklich dann braucht, auch um glücklich zu sein.
Ja, ja. Und das ist an vielen Stellen das Entscheidende, so ein Bewusstsein erstmal dafür zu kriegen, weil wenn ich gar nicht weiß, was mich zufrieden macht, wie soll ich dann dahin steuern? Das ist ein bisschen wie sich ins Auto setzen und das Navi nicht anmachen und auch gar kein Ziel haben. Das kann ich natürlich tun, aber damit komme ich halt nicht dahin, wo ich eigentlich landen will.
Ja, das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank für das Interview.
Gerne, danke für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Es ist ja auch schön, das nochmal so jetzt beim Aussprechen zu merken, was da eigentlich die Dinge sind, die mich auch selber da beschäftigen und hingeführt haben, wo ich heute stehe.
Ja, danke schön.
Danke.
So, das war das Interview mit Sonja Wittig. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Und vielleicht ermutigt es dich ja sogar dazu, die Dinge in deinem Leben anzupacken, die aktuell noch nicht so sind, wie du sie dir vorstellst. Wie das Leben von Sonja widerspiegelt, existieren die meisten Grenzen nur in unserem Kopf und alles ist möglich, wenn wir uns von ihnen befreien und versuchen, auch mal um die Ecke zu denken. Ich wünsche dir jetzt eine tolle Woche und würde mich sehr über ein Feedback von dir freuen. Was gefällt dir gut an diesem Podcast? Welche Themen interessieren dich, über die ich noch nicht gesprochen habe? Und was kann ich auch besser machen? Bitte hinterlasse mir auch unbedingt eine Bewertung bei iTunes und ganz wichtig, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge, deine Juliane.